Wow, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Gemeinschaft genießt. Ich glaube, der Herr hat heuer viel, viel vor mit uns. Und das, was er vorhat, das geht nur miteinander. Der Herr ist nie einer, der so einzelne, so einsame Kämpfe führt, so wie der Marlboro-Mann auf seinem Pferd durch die Gegend reitet als Lowly Ranger, sondern er ist immer Vater. Er ist immer Familie. Er ist immer Gemeinschaft. Er selber sagt, Jesus Christus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist mit uns, wenn wir alleine sind, aber er genießt es auch, zusammen zu sein. Ich weiß nicht, ob es ihm so geht wie den Großeltern. Wenn dann die Familie zu Weihnachten kommt, freut man sich total. Man freut sich dann aber auch wieder, wenn sie gehen. Keine Ahnung, wie er das handhabt. Aber er ist ein Gott von Gemeinschaft. Sein Wesen ist Gemeinschaft. Und darum ist ihm Gemeinschaft auch so wichtig. Ich möchte heute mit euch nochmal ein bisschen Zeit nehmen, dass wir miteinander nochmal reden über Glaube. Wir haben ja am 5. Jänner schon über Glaube auch miteinander gesprochen und was Glaube ist. Und ich möchte heute noch ein paar Gedanken herausnehmen da und noch ein bisschen auch so darüber reden, was wir für dieses Jahr am Herzen haben. Ihr habt ja den Brief bekommen auch, wo wir so ein bisschen die Richtung auch, was wir empfunden haben, miteinander bei der Gemeindeversammlung da im Jänner, aber dann auch beim Fasten und Gebeten vom Leitungsteam. Ich glaube, dass es ein Jahr ist, wo Gott wirklich dieses Thema starker Glaube ganz neu uns bewusst macht. Weil in Hebräer 6 heißt es, ohne Glaube aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer Gott gefallen möchte, muss glauben, dass er ist, dass es ihn gibt und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und wir haben uns das letzte Mal kurz angeschaut, dass es so diese zwei Arten von Glauben gibt. Es gibt den allgemeinen Glauben, dass Gott Schöpfer ist, dass Jesus Christus gekommen ist, um uns zu erlösen, dass der Heilige Geist in uns lebt und uns hilft und beisteht. Das ist so, was ich jetzt bezeichnen würde, in meiner eigenen Sprache, allgemeiner Glaube. Aber dann gibt Gott auch einen ganz spezifischen Glauben. Und dieser Glaube hilft uns, in Situationen Durchbrüche zu erleben, sodass das auf Erden geschieht, was Gott im Himmel schon vorbereitet hat. Und es ist eine eigene Art vom Glaube. Hebräer 11, Vers 1 haben wir uns da miteinander auch angeschaut, das letzte Mal, das die Elberfeld übersetzt. Das heißt, ein Überzeugtsein oder ein Überführtsein von dem, was man nicht sieht. Dass dieses Unsichtbare, die Kraft Gottes und dieses Herz Gottes, die Dinge auf dieser Erde zu tun. Und so real wird, dass wir das Unsichtbare im Prinzip für uns realer ist wie das Sichtbare. Wir haben das Beispiel genommen von Weihnachten, wenn die Kinder vor Weihnachten, unser Sohn hat vor Weihnachten 2 Tage vorher nie schlafen können. Nicht, weil er Angst gehabt hat, dass er nichts bekommen könnte, sondern weil er es nicht mehr erwarten konnte, bis er endlich das bekommt, auf das er jetzt schon so sich freut. Und das ist der Glaube, von dem Gott spricht. Dass wir jetzt schon eigentlich, dass es für uns Realität ist, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es dann sich manifestiert und sichtbar wird. Abraham, der mit 99 dann noch seinen Sohn bekommen hat, obwohl die Bibel sagt, nichts mehr gelaufen ist. Ja, seinen erstorbenen Leib hat er nicht angeschaut, so schön umschreibt es die Bibel. Und auch die Sarah hat die Menopause schon lange hinter sich gehabt und trotzdem hat Gott ihnen ein Kind geschenkt. Und es war keine jungfräuliche Geburt oder durch jemand anderen, sondern die zwei mussten auch tätig werden miteinander, damit dieses Kind gekommen ist, und dazu brauchten sie wirklich Glauben. Oder der Kaleb, der in dieses Land hinein wollte, die Riesen besiegen und dann mit dem Volk Israel in die Wüste musste und in der Wüste sein Glaube gestärkt wurde und gewachsen ist. Er nicht sein Glaube nicht geschrumpft ist, weil es ihm zu lange gedauert hat oder sonst was, sondern weil er gewusst hat, Gott hat es gesagt und er wird es tun. Und dann war er ganz heiß und kommt da zum Joshua und sagt da im Joshua Kapitel 6, glaube ich, ist es, wo er sagt, mit Joshua, ich bin jetzt 85 Jahre und ich bin gleich stark, wie ich damals war mit 40. Und jetzt gib mir endlich dieses Land, das Gott mir verheißen hat, wo die Riesen sind. Ich brauche euch nicht. Wir als Stamm gehen da hinein und wir besiegen diese Riesen. Das ist dieser starke Glaube oder dieser Noah, der 100 Jahre an dieser Arche baut. Zu einer Zeit, wo es noch nie geregnet hat, wo es meilenweit keinen See gegeben hat, wo jeder ihn 100 Jahre lang gesagt hat, du spinnst, bis sich lustig gemacht hat über ihn. Aber er ist dran geblieben, weil Gott geredet hat und er sein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Und darum sagt Gott, dass er sich nicht schämt für diese Leute und dass die Leute, die ihm vertrauen, nicht zu Schanden werden, sondern sie werden die Dinge bekommen, die er ihnen verheißen hat. Manchmal aber auch mit einer Perspektive, die über das Leben hinausgeht. Aber ist ja nicht so wichtig, oder? Wichtig ist, dass wir sehen, ob wir es da sehen oder dann später, wenn wir beim Herrn sind, ist nicht so die große Aktion und wir werden vieles da auch sehen. Und wir haben dann noch kurz gesagt, dass es mit dem Glauben, mit diesem spezifischen Glauben ist, so wie mit einem Samenkorn. Das heißt, ein Samenkorn muss ich in die Erde geben, das lege ich nicht aufs Regal. Das heißt, es kommt in mein Herz hinein, da muss ich es bewässern und düngen. Das bedeutet, dass ich mich mit dem Wort immer wieder beschäftige, es von Gott bewege im Gebet, im Vertrauen auch zu ihm komme, bis dieses Wort von da heroben ganz tief im Herz gepflanzt ist, verstoffwechselt ist. Und dann kommen dann auch die Durchbrüche und wir müssen das Unkraut jäten. Wir haben es auch heute gehört, wenn dann Zweifel kommen und jetzt dauert schon so lang und vielleicht hat Gott wirklich gesagt, was diese Schlange auch zu Eva gesagt hat und diese Dinge. Ich habe mir zwei große Männer oder einen großen Mann und eine Frau Gottes angeschaut, die Cindy Jacobs und der Rick Joyner. Kennt die jemand? Das sind zwei sehr recht bekannte Propheten und Prophetinnen, wie auch immer. Und es ist interessant, was sie so für heuer am Herzen haben. Ein paar Dinge will ich da einfach herausnehmen. Rick Joyner sagt, dass im heurigen Jahr sowas beginnt, was dann 2020 wie fast eine geistliche Atomexplosion, von der spricht er da. Es wird großes Wachstum kommen, bei der die Beziehung mit Gott sehr wichtig ist, aber auch die Beziehung untereinander, miteinander. Wenn wir in Einheit zusammen sind, dann kommt da Multiplikation von Kraft und Fruchtbarkeit, sagt er da. Das Ganze wird auch nicht nur easy sein, sondern es werden Widerstände da sein. Hebräer zitiert er da 12, 25 und 26, wo Gott alles erschüttert, damit das Unerschütterliche dann schlussendlich stehen bleibt. Er sagt, dem Herrn nachfolgen ist nicht länger nur so eine Option, sondern es wird immer mehr kosten, wenn wir nicht oder das missachten, was Gott sagt. Dieser Gehorsam, dieses vom Herrn hören und die Dinge tun, die er sagt, was sein Wort sagt, da drin leben, sein Leben danach auszurichten, wird immer wichtiger sein und immens wichtig. Und darum versucht der Feind auch mit allen Tricks, die Christen abzulenken von Gott. Aber es wird ihm nicht gelingen, weil der Herr mit uns ist. Wir werden diesen Lauf zu Ende laufen. Wir sollen auf den Felsen Jesu stehen, sagt er da, weil der unerschütterlich ist. Und es wird eine Zeit von Ernte kommen, die ganz gewaltig ist und großartig. Wir sollen die frohe Botschaft verkündigen und wir werden sehen, wie Nationen vom Licht Gottes erfüllt werden. Die Cindy Jacobs, auch da ein paar kurze Highlights da heraus. Sie sagt, es kommt zu einer übernatürlichen Beschleunigung. Auch die Frauen werden ganz neu aufstehen. Multigenerationale Dienste, also wo wirklich jung und alt und aus den unterschiedlichen Kulturen Leute zusammenarbeiten. Es wird ein Wunder sein, dass das geschieht. Es ist ja schon ein Wunder, wenn die Österreicher halbwegs zusammen auskommen, geschweige denn, wenn auch Leute von den unterschiedlichsten Kulturen kommen. Und es wird wirklich etwas sein, da bin ich überzeugt, woran die Welt erkennt, dass Gott wirklich lebendig ist. Wir werden die Tore des Feindes besetzen. Dann redet sie auch kurz über Nordkorea, dass wir dort wirklich weiter beten sollen, dass der Feind das, was Gott aufgebrochen hat, nicht irgendwie versucht wieder zu stoppen. Es wird so eine freudiges Wachstum kommen und dass wir uns wirklich auch entscheiden sollen, dass der Teufel uns nicht berauben kann. Das heißt für mich auch auf im Glauben stehen, auf den Dingen, die er verheißen hat. Uns dann nicht stehlen lassen, weil Gott sein Wort erfüllen wird und wahr machen wird. Es wird ein Jahr von Transition sein, hinein in das Jahr 2020, wo Gott gewaltigen Segen ausgießen wird. Aber wir sollen uns auch bewusst sein, sie sagt, wir müssen immer wieder auf das schauen, was da vor uns liegt, weil es werden Widerstände kommen. So wie in der Geburt du dich konzentrieren musst auf das Endergebnis und nicht auf die Geburt. Du konzentrierst dich auf das Kind, das geboren wird und nicht auf die Schmerzen, die die Wehen mit sich bringen. Genauso sollen wir auf das schauen, was Gott da bringt und hervorbringt. Habe ich was falsch gesagt? Also ich habe das ganz gut hingebracht bei der Geburt. Ja, es wird so eine, sie sagt, so eine Hochzeit geben zwischen Erweckung und Reformation, wo nicht nur Leute zum Herrn finden, sondern wirklich auch Gesellschaft verändert wird und ganze Nationen werden wieder Werte umarmen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, New York hat beschlossen, dass Abtreibung jetzt legal ist bis zum Tag der Geburt. Es ist katastrophal, was wir Menschen tun, mit uns selber tun. Wir reden groß, wie furchtbar das ist, dass sie da im Altertum und in der Bibel da ihre Kinder dem Moloch geopfert haben und ins Feuer geworfen haben. Wir tun nichts anderes. 40 Millionen pro Jahr, sagen sie, ungefähr geschätzt, weltweit werden Kinder getötet und abgetrieben. Es wird auch, sagt sie, rütteln und schütteln. Es wird nicht alles nur so easy gehen. Und auch das prophetische, die prophetische Gabe, es ist wichtig, dass wir belehrbar bleiben und auch uns selber erlauben, dass wir in so einem Mentoring-Prozess sind oder halt korrigierbar und belehrbar sind. War ganz interessant für mich, auch so im Zusammenhang, was wir so miteinander empfunden haben für heuer. Wir haben gesagt, noch einmal einfach so uns bewusst zu machen, dieser große Glaube, den wir brauchen, weil Gott Großes vorhat. Und du musst jetzt keine Panik bekommen, ich werde noch kurz auf das eingehen, was das bedeutet, großen Glauben zu haben. Im Matthäus 10, 1 und 8 und im Markus 16, da spricht Jesus Christus davon, er sagt, er hat seine 12 Jünger gerufen und er hat ihnen Vollmacht gegeben. Jesus Christus hat dir und mir Vollmacht gegeben, als seine Kinder, als sein Volk, als seine Botschafter hier auf Erden. Im Matthäus 7 bis 8 steht er, geht und verkündet, siehe, ich gebe euch Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Heil geht und verkündet, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht, macht Kranke gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Jesus hat gesagt, das ist nicht nur mein Job. Ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und diese Vollmacht hat er seinem Volk dann weitergegeben, den Aposteln weitergegeben und wir sehen es auch durch die Kirchengeschichte hindurch. In Markus 16, auf der nächsten Folie, da lesen wir dasselbe. Geht in die Welt, verkündet die Botschaft. Diese Zeichen werden die begleiten oder denen folgen, die glauben. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden wieder gesund werden. Und diese Autorität hat Gott uns anvertraut, aber darum ist es so wichtig, dass wir mit einem glaubenden Herzen an die Dinge herangehen. Und wir spüren das auch so für dieses Jahr, dieser starke Glaube, auch was wir da in der Fasten- und Gebetswoche miteinander gemacht haben, ist wichtig für uns, dass wir alle Herausforderungen aus dieser Perspektive lernen anzugehen. Es gibt so ein menschliches Hoffen. Und das hat oft mit Betteln und bitte, bitte, bitte lass das bloß nicht passieren oder ähnlichen Dingen zu tun. Das ist aber nicht dieser Glaube, von dem die Bibel spricht. Das ist ein verzweifeltes Gott, hoffentlich tust du was, weil ich mag gar nicht dran denken, was passiert, wenn nicht. Während das andere auf eine Situation zugeht und im ersten Moment mag man schon vielleicht nochmal Luft holen, aber im zweiten Moment vertrauen wir, dass Gott beginnt, unsere Gedanken so zu verändern, dass wir sagen, hey, Moment mal. Wenn der, der Himmel und Erde geschaffen hat, auf meiner Seite ist, ja, wer kann dann gegen mich sein? Und darum schaue ich jetzt auf die Situation mit diesem Glauben und Vertrauen, dass Gott da drin ist, dass er nichts zulässt, was mir schaden könnte oder gegen mich ist, und dass schlussendlich aus der Situation was Gutes hervorkommt. Und dann kann ich auch mit Frieden, das heißt nicht, dass ich immer überall jetzt über der Sache stehe, überhaupt nicht, aber dass ich mich immer wieder entscheide, auf Gott zu schauen und ihm zu vertrauen. Egal wie es ausschaut im Natürlichen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sind wir immer so begeistert von den Leuten, die in so hoffnungslosen Situationen waren und wie Gott dann eingreift. Daniel in der Löwengrube, die drei Männer im Feuerofen und so weiter. Und wir denken, ah, toll. Aber die sind, ich glaube, dass denen nicht so gut gegangen ist im ersten Moment. Wenn du da in so einem feurigen Ofen hineingeschmissen wirst. Oder in die Löwengrube. Aber sie haben ihr Vertrauen auf Gott gesetzt und Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Sie haben nicht Gott jetzt irgendwas abgerungen, versteht ihr? Die drei Männer im Feuerofen haben gesagt, hey, dass Gott uns retten kann, davon sind wir überzeugt. Aber selbst wenn er es nicht tut, ändert es nichts daran, dass wir ihm glauben und er ist unser Herr und wir beugen unser Knie nicht von dieser Statue, die du aufgestellt hast. Großer Glaube hilft uns auch, große Dinge zu sehen. Wenn du in den Beziehungen Schwierigkeiten hast, dann möchte ich dich neu ermutigen, nicht aufzugeben, sondern zu sagen, Moment mal, ich bin nicht alleine. Gott ist bei mir. Wenn ich mit Krankheiten kämpfe, zu wissen, ich bin nicht auf mich alleine gestellt. Gott ist bei mir, Gott ist für mich. Wir haben da drüben an der Wand, hängen sie noch, die Zettel, wo wir miteinander am 3. Jänner so uns angeschaut haben und Eindrücke gesammelt, was wir so empfinden für dieses Jahr. Und da waren so ein paar, so, wir haben es dann ein bisschen gruppiert, da war auf der einen Seite mal diese Beziehung zu Gott, da war das Bild von einem Elefanten und wie wir versuchen, diesen Elefanten zu bewegen und dann Gott sagt, hey, lass mich ran. Ich werde diesen Elefanten bewegen und nicht ihr. Da geht es um diese Beziehung mit Gott, diese Intimität mit Gott, wo wir vertrauen, dass er heuer auch da wieder uns vertiefen wird, wo wir mit einer neuen Radikalität im positiven Sinne des Wortes ihm mit ganzem Herzen nachfolgen und das tun, was er sagt und auch erleben werden, wie er wirkt. Es ist eigentlich so eine Fortführung von dem, was wir letztes Jahr schon im Herzen gehabt haben. Könnt ihr euch erinnern, wir haben gesagt, diese Beziehung zu Gott, dann die Beziehung untereinander, das ist eigentlich der ganze Bereich da, wo wir positiv an die Sache herangehen wollen, wo wir wissen, wir können wachsen, es ist keine Frage, auch in unserer, niemand von uns ist perfekt, weder die Leiterschaft noch die Gemeinde, wo es immer wieder Dinge zum Verbessern geht, aber gehe ich mit Glauben an die Sache heran, wo ich sage, komm, wir setzen uns zusammen, okay, da erkennen wir miteinander Dinge und jetzt wird Gott uns helfen, da eine super Lösung zu finden, oder erzeuge ich eine Weltuntergangsstimmung, wo man denkt, wenn wir jetzt nicht sofort was tun, dann ist in 3 Wochen alles vorbei und ähnliche Dinge. Das meine ich mit Glauben. mit Glauben an die Dinge herangehen. Und das Dritte war noch, das ist da hinten, der ganze Bereich Menschen erreichen mit der frohen Botschaft. Und da empfinden wir auch eine gewisse Dringlichkeit. Haben auch gehört von diesen prophetischen Stimmen, wo auch die Cindy Jacob schreibt, es wird einen Fokus auf Evangelisation wieder ganz neu geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spüre einfach in aller Schwachheit, dass Gott da was tut. Dass Gott da wieder was neu in seinem Leib freisetzt und bin gespannt und freue mich auf das, was er da alles machen wird und hervorbringen wird. Lass mir noch 2, 3 Gedanken zum Thema Glauben sagen. Glaube ist immer in einer Wechselbeziehung. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Manchmal versucht der Feind uns auf die eine Seite zu nehmen und wir denken, naja, Gott kümmert sich drum, geht uns alles nichts an, er wird schon machen. Und das ist nicht das, was aktiver Glaube ist. Auch die andere Seite ist nicht das, wenn ich jetzt ganz verzweifelt versuche, da irgendwie Glauben rauszuquetschen und die Situationen, wie sie sind, zu ignorieren. Und so zu tun, als ob sie gar nicht da wären, die Probleme, weil ich ja, wenn ich jetzt irgendwie was falsch glaube, dann ist alles beim Teufel. Es ist diese Wechselbeziehung. In Matthäus 8, 17, da spricht der Matthäus davon, Jesus heilt Menschen und er sagt, der Matthäus, damit erfüllte sich das Wort Gottes, dass der Prophet Jesaja gesprochen hat, er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten und durch seine Striemen sind wir geheilt, heißt er. Ich habe unten noch dann die Bibelstelle im Jesaja auch noch hingeschrieben. Das Interessante ist, diese ganze Bibelstelle steht in der Vergangenheit. Da heißt es nicht, und Gott wird unsere Leiden auf sich nehmen und Jesus wird, sondern er hat es bereits getan. Er hat es am Kreuz erledigt. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, der Teufel ist besiegt. Das heißt nicht, dass der Teufel nicht auch noch wirken kann auf der Erde, weil er immer ein paar Menschen findet, die auf ihn hören. Aber es gibt keinen Kampf zwischen Gott und dem Teufel, okay? Da ist nicht Yin und Yang, die so irgendwie miteinander verschwinden. Ich brauche beides, das Gute und das Schlechte, damit was Gescheites rauskommt. Schmarren! Das Böse ist besiegt. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es offensichtlich wird für alle, wenn Jesus Christus wiederkommt. Der Gott sitzt im Himmel und lacht über seine Feinde. Das ist vielleicht jetzt ein blöder Vergleich, aber manchmal sieht man so, wenn Väter mit ihren kleinen Kindern spielen und die werden manchmal dann so ein bisschen zornig und der Papa hebt den Kleinen so am Kopf und der Kleine ist am Fuchteln und am Boxen und ganz, kennt ihr solche Bilder? So ähnlich stelle ich mir das vor, wenn Gott im Himmel sitzt und denkt, na, und da unten fuchtelt einer und probiert da ihm eins auszuwischen. Gott ist Gott und es gibt nur einen Schöpfer. Und Satan ist Geschöpf, er ist geschaffen und sein Urteil ist bereits gesprochen. Jesus Christus hat ihn am Kreuz besiegt. Das ist die eine Seite, Jesus hat für uns die Dinge getan, aber dann gibt es die zweite Seite, wo auch wir gefordert sind, wo Gott mit uns zusammenarbeitet. Und das liest du dann in so Bibelstellen, nächste Folie, bei Matthäus zum Beispiel, da heißt es, von diesem römischen Zenturion, wo Jesus ganz beeindruckt ist vom Glauben dieses Zenturio. Und er sagt zu ihm, was du geglaubt hast, ist eingetroffen. Was du geglaubt hast. Der Zenturio sagt, nein, nein, du musst nicht zu mir nach Hause kommen. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Ich weiß es, wenn ich habe Leute, die sind unter mir und wenn ich denen was sage, dann tun sie es. Du bist Gott und wenn du was sagst, dann müssen diese Mächte weichen. Oder bei der blutflüssigen Frau, wo Jesus, das muss man sich mal vorstellen, der geht durch die Straßen und da sind Hunderte, wenn nicht Tausende Leute um ihn. Ein Geschiebe und ein Gedränge, dass sie kaum mehr Luft kriegen. Und auf einmal bleibt Jesus stehen und sagt, wer hat mich berührt? Hä? Was? Ich denke, die Jünger müssen gedacht haben, hallo, geht es ihm noch gut? Und dann sagt er, na, da ist Kraft von mir geflossen, da hat mich jemand im Glauben berührt. Und dann kommt diese Frau zitternd und gesteht das, weil ihr das damals durchaus, die hätte gesteinigt werden können für das, was sie getan hat. Und er sagt dann zu ihr, hab keine Angst, dein Glaube hat dich geheilt. Wo die zwei Blinden zu ihm kommen und schreien, Jesus, hilf uns, sagt er zu ihnen, weil ihr glaubt, wird es geschehen. Ihr werdet wieder sehen. Also dieser Glaube hat auch was mit uns zu tun. Und darum rede ich von dieser Wechselbeziehung. Gott sagt, was Gott tut, was Gott verheißt, was. Aber es ist dann unsere Aufgabe, ihm dran zu bleiben und ihm zu vertrauen. Es geht nicht um Technik, es geht nicht um Methode. Der Hebräerbrief sagt im Kapitel 12, dass wir in diesem Glauben wandeln können, indem wir auf Jesus Christus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist das Schöne. Wir müssen nicht irgendwas produzieren. Wir haben Jesus Christus und er ist der Anfang und das Ende unseres Glaubens. Zu ihm kann ich kommen und wenn ich mich entscheide, ihm immer wieder zu vertrauen, zu glauben, dann geschieht genau das, nämlich dass das, was im Himmel schon vorbereitet ist, auf der Erde sich manifestiert und sichtbar wird. Für Gott ist es bereits erledigt, es ist da. Wenn wir zum Herrn beten um Heilung, dann sitzt Gott nicht im Himmel und überlegt sich, was tue ich jetzt? Sondern diese Dinge sind bereits geschehen und er hat sie getan und sie kommen in die Realität. Zwei kurze Gedanken noch dazu. In Matthäus 17, 20, da spricht Jesus von diesem Senfkorn-Glauben. Und das, glaube ich, spricht einfach zur Beruhigung für uns. Er sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, heb dich hinweg und stürz dich ins Meer und es wird geschehen. Der Glaube kommt, indem wir das Wort Gottes hören und dann tun, was er sagt. Das ist das andere Gleichnis, wo Jesus Christus sagt, wer mein Wort hört und tut, ist wie dieser kluge Mann, der sein Haus auf den Felsen baut und da steht stabil, da kommen Stürme, da kommt das Wasser, da rüttelt es und schüttelt es, aber das Haus steht, weil er mir vertraut. Und der andere ist der, der sein Haus auf Sand baut. Das geht leichter, aber dann kommt es, dann rüttelst und schüttelst und es bricht alles zusammen, weil die Beziehung kein Fundament hat. Im Hebräer 5,14 lesen wir eine interessante Stelle. Ich habe da jetzt die Neue Genfer Übersetzung. Da sagt der Hebräerbrief, redet davon, warum braucht ihr wieder Milch? Eigentlich sollte sie ja schon reif sein und andere lehren. Und dann sagt er, reif oder feste Nahrung ist für reife, Gläubige oder Erwachsene, für Menschen, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Er sagt, unser Glaube, unsere Urteilsfähigkeit wird groß, wenn wir jeden Tag uns entscheiden, Gott zu vertrauen und ihm zu glauben. Wenn wir in jeder Situation uns immer wieder entscheiden, ihm zu vertrauen, dann wächst unser Glaube und dann werden wir zu diesen reifen Menschen. Und der letzte Punkt dazu, es wird Widerstand geben. Jeder, der Jesus Christus vertraut und auf seinen Wegen wandelt und die frohe Botschaft weitergibt, wird Widerstand bekommen. Im Johannes 15, 18 sagt es Jesus ganz klar, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wir dürfen nicht glauben, dass das alles so einfach super und toll geschieht. Ich glaube, wir merken jetzt auch schon in Österreich, dass auf einmal Widerstände kommen. Sei es Teenstars oder ähnliche Dinge, ich habe es vielleicht ein bisschen mitbekommen, diese christliche Erziehung in Schulen ist unter Attacke, Sexualerziehung, eine gesunde Sexualerziehung. Und ähnliche Dinge. Widerstand kann von Regierungen kommen. Ich habe euch da, glaube ich, ein Bild mitgebracht von vom Weltverfolgungsindex. Da sieht man, das Rot ist, wo die Christen am meisten verfolgt werden. Das ist eigentlich erstaunlich, wenn man die Welt anschaut, ist das hauptsächlich da in der Gegend. Gell? Also dort, wo, muss man auch sagen, wo der Islam einfach in erster Linie sehr stark ist. Da gibt es sehr stark diese Verfolgung. Es kann aber auch durch die Gesellschaft geschehen. Wenn du heute sagst, Homosexualität ist Sünde, das traut sich ja fast schon keiner mehr sagen, weil dann kommt ein Shitstorm im Facebook oder sonst irgendwo, wo du unter einem gesellschaftlichen Druck bist und dich kaum traust, zur Wahrheit zu stehen. Da werden wir herausgefordert sein. Es kann durch religiöse Menschen Widerstand kommen oder andere Religionen, haben wir da gesehen. Es kann durch Freunde und Familie geschehen. Auch da, oft kommen ja diese Verfolgungen von innen, nicht nur von außen. Und es geschieht, oder all diese Dinge geschehen in erster Linie durch Mächte der Finsternis. Im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 heißt es, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen andere Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten, gegen die Fürsten der Himmelswelt, die durch andere Menschen hindurchwirken. Und darum sollen wir für andere Menschen beten, sie segnen und sie lieben, auch wenn sie gegen uns angehen. Amen. Das ist auch der Grund, warum wir heuer einige Dinge geplant haben, als Gemeinde, aber auch mit den anderen Gemeinden gemeinsam in diesem Jahr, wo wir uns bewusst ist, wir glauben, dass Gott echt was vorhat in diesem Jahr. Und darum haben wir begonnen und gesagt, wo können wir Gefäße zur Verfügung stellen? Wo können wir Dinge tun, wo wir dann vertrauen, dass Gott sie füllt und dass da Gewaltiges entsteht? Da ist dieses Impact die Alps, da sind Alpha-Kurse, da ist diese Evangelisationswoche mit Christian Hofreiter. Kurzer Nebensatz. Vielleicht überlegst du dir, ob du nicht einen Dauerauftrag von 5 oder 10 Euro machst für 12 Monate an Innsbruck Stadt der Hoffnung, damit diese Dinge auch finanziert werden können. Wenn wir eine Evangelisationswoche machen, müssen wir Gebäude mieten, müssen Gastsprecher versorgen und so weiter. Das kostet auch einiges. Und so könntest du dich auch ganz direkt beteiligen. Das ist im Monat vielleicht ein Bier weniger trinken oder zwei oder ähnliches. Also für den Einzelnen ist es nicht viel, aber gemeinsam können wir dadurch echt unsere Stadt verändern. Du kannst auch 15 geben. Oder 5 mal 10. Das ist dir überlassen. Aber selbst kleine Beträge, die mir jetzt persönlich nicht wehtun, können echt einen Unterschied ausmachen, wenn sich alle beteiligen. Wir als Gemeinde, und da möchte ich noch ganz kurz mit 2-3 Minuten Zeit nehmen, und dann komme ich zum Ende, wollen miteinander, auch mit Innsbruck Stadt der Hoffnung, im März diese 42 Tage Leben für meine Freunde Kampagne machen. Nächstes Bild. Das ist einfach ein Projekt, das Menschen ermutigen soll, herauszufinden, wo ist ihre Gabe, Botschafter zu sein. Nicht jeder will auf die Straße rausgehen oder ähnliche Dinge, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Da lernt man auch, was ist es, wo kann ich mich da als Botschafter Christi hineinbringen und wie kann ich einfach auch echt mit meinen Freunden helfen, mit Jesus Christus in Kontakt zu kommen. Wir haben am 3. darüber geredet und die Leute, die da waren, waren alle dafür, bis auf eine Stimmenthaltung, dass wir das machen miteinander. Und wir haben uns entschieden, wir probieren es, wir ziehen das durch. Das sind 6 Wochen, wo es in der ersten Woche darum geht, dass ich die gute Nachricht von Jesus aus Überzeugung verbreite, wie es mir entspricht. Also was ist denn mein Stil? Ich bin jetzt nicht der, der sich eine Bierkiste schnappt und dann vor dem goldenen Dach und sich draufstellt und anfängt, die Bibel zu zitieren. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Leere Bierkisten, okay? Die 3. Woche, indem ich mich investiere in andere Menschen, indem ich mich in der 4. Woche für Menschen interessiere, indem ich sie ihnen erzähle und indem ich sie einlade. Und das ist so ein bisschen diese 6 Wochen, wo wir im Gottesdienst drüber reden werden. Dann gibt es so ein kleines Teilnehmerheft, das man dann alleine zu Hause oder noch besser in einer Gruppe miteinander durchgehen kann, wo das Thema nochmal vertieft wird. Und es gibt tägliche Impulse, die wir dann über Facebook oder wie auch immer weitergeben und weiterverbreiten. Wir werden jetzt mal, wir haben geplant, 25 Heftchen zu bestellen. Kostet 8 € so ein Heftchen. Wir werden aber noch eine Liste oder was durchgehen lassen und mal schauen, wenn mehr Leute da sind, die das haben möchten, dass wir es rechtzeitig bestellen. Und es ist dann auch günstiger. Wir starten damit, wir haben heute nochmal über Glauben geredet, werden die nächsten 5 Mal dann noch die Apostelgeschichte bis zum Kapitel 14 fertig machen. Und ich glaube, 9. März starten wir dann mit dem und sind dann am Palmsonntag, Samstag mit dem fertig. Okay. Darf ich dir noch eine Idee mitgeben? Und dann beten wir miteinander. In Matthäus 9, Vers 38 sagt Gott zu uns, wir sollen beten, dass Gott Arbeiter in die Ernte schickt. Und du darfst durchaus auch beten, dass er dich schickt. Hier bin ich, sende meine Bruder her. Wie wäre es, wenn wir unsere Handys nehmen würden und einen Wecker stellen würden auf 9.38 Uhr täglich und wenn dieser stille Alarm losgeht, einfach kurz beten, dass der Herr Arbeiter in die Ernte sendet. Das kann 10 Sekunden sein, das kann 5 Minuten sein. Das kann eine Stunde sein, je nachdem. Also nur kurz. Es braucht nicht viel. Und jetzt, wenn der losgeht, denkst du an Matthäus 9, 38. Herr, schick Arbeiter in die Ernte. Und ich glaube, dass unsere Gebete nicht nur das Herz vom Vater berühren, weil er nur darauf wartet, unser Land heimzusuchen mit seiner Kraft und mit seiner Gnade und mit seiner Herrlichkeit. Amen. Und so beten wir, himmlischer Vater, dass du dieses Jahr in deine Hand nimmst. Herr, wir beten, dass wir erleben dürfen, wie du in unserer Stadt auf eine ganz gewaltige Art und Weise dich zeigst, Herzen berührst. Herr, wir vertrauen dir, dass es ein Jahr wird, wo wir staunen werden, wie du durch uns wirkst, wo Kranke geheilt werden, wo Beziehungen wiederhergestellt werden, wo wir Gebetserhörungen erleben werden, wie noch nie zuvor, Herr. Herr, wir vertrauen dir, dass viele Menschen zu dir finden. Und wir sind uns bewusst, dass wir schwach sind und oft keine Ahnung haben, wie. Aber du bist Gott und du wirst uns dabei helfen, Herr. Und wir wollen uns teilmachen von diesen Gefäßen, die da geschaffen werden in Innsbruck und vertrauen darauf, dass du sie füllst und dass du da Gewaltiges freisetzt. Herr, in Jesu Namen setze ich auch neuen Mut frei in jedem Einzelnen von uns. Ich binde jeden Geist von Einschüchterung im Namen Jesus Christus und ich danke dir, dass eine neue Freiheit kommt, von dir zu erzählen, mit Menschen zu beten, und zu erleben, wie du sie berührst, so wie wir es heute auch in diesem Zeugnis gehört haben. Amen. Amen.